Hier ist Torben Junkersdorf mit Tomorrow. Mit einer monatlichen Reichweite von 15,6 Millionen der Nummer 1 Podcast. 5,4 Millionen Views allein auf YouTube im letzten Monat. Und heute wird alles noch größer, denn unser Gast ist Deutschlands emotionalste Stimme. Eine, die wirklich jeder kennt. Nach dem Champions League-Wahnsinn zwischen dem FC Bayern und Real Madrid erklärt er uns, was jeder von uns von den Bayern-Helden lernen kann. Und was Führungskräfte jetzt lernen müssen. Vor allem von Trainer Vincent Kompany. Hier ist er in einer Doppelfolge. The one and only Frank Buschi Buschmann.
Vincent, Vincent, wie auch immer, Kompany, ist für mich die absolut große Überraschung der letzten Jahre im Profifußball. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern Europa, vielleicht sogar weltweit.
Kompany, perhaps you'll have a shot here. Has a dig! And how about that? How about that?
Es ist ein Beleg dafür, dass Erfolg und Leadership ein Weg sind. Von Kompany lernen heißt, glaube ich, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und indem er sich nicht so wichtig nimmt, stärkt er die anderen. Er stärkt die einzelnen Akteure fürs Kollektiv. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Da können Führungskräfte was von lernen. Da muss ich sagen, das fand ich so beeindruckend. Seitdem hat er für mich nochmal gewonnen.
Das hier, das ist wirklich Rekord. Über 300 Podcasts haben wir schon gemacht. Jetzt kommt das längste Tomorrow ever. 3,5 Stunden Buschi Buschmann at its best. 3,5 Stunden Klartext, Emotion, ungeschönte Wahrheiten. Er hat einfach so viel zu sagen. Der Mann, der schon alles kommentiert hat. Den Super Bowl live, NBA mit Basketballgiganten wie Dirk Nowitzki. Olympische Spiele aus Peking, die entscheidenden Fußballkonferenzen bei Sky, aber auch großes Entertainment wie Schlag den Raab, Ninja Warrior und der legendären FIFA PlayStation hat er auch noch seine Stimme gegeben. Jetzt ist er endlich bei Tomorrow. Wir haben uns in der Cupra City Garage in München getroffen und das Timing dafür wirklich perfekt nach der magischen Champions League-Nacht des FC Bayern gegen Real Madrid. Im ersten Teil, wer ist denn jetzt der wahre Champion im Leben und im Business? Und morgen dann Teil 2, Buschi Buschmann und seine unfassbare Karriere und die Momente, wenn ihm die Halsschlagader explodiert, wie er immer sagt. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast bei YouTube. Und Volltreffer natürlich, wenn du Tomorrow abonnierst. Das kostet dich nichts, aber es hilft uns, dir hier jede Woche die Game Changer zu präsentieren, die dein Leben und deine Karriere besser und erfolgreicher machen. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen.
Hey, Frank Buschi Buschmann in Tomorrow. Wie toll, dass du hier bist heute.
Grüß dich.
Und du bist nicht allein gekommen, du hast Peppels mitgebracht, dein Hund.
Ja, wenn es irgendwie geht, ist sie immer dabei, mein unzertrennlicher Weggefährtin.
Du hast sie aus Sardinien mitgebracht, oder?
Ja, also ich war selbst nicht in Sardinien vor Ort. Wir haben, als wir überlegt haben, dass ich wieder so viel Zeit habe, dass wir wirklich einen Hund nehmen können, haben wir überlegt, was machen wir? Haben wir gesagt, Tierschutz. Da gibt's die Organisation Streunerherzen, die mir sehr am Herzen liegen mittlerweile. Die hatten so ein bisschen Not aus dem Wurf, wie man so schön sagt, die Hunde alle unterzubringen. Und dann haben meine Kinder und meine Frau Pebbles gesehen auf einem Bild. Da war sie 4, 5 Monate alt. Und haben sich verliebt. Und da hatte ich keine Chance mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es irgendwie geht, dann kriegen wir sie. Und wir haben sie bekommen. Sie hat uns gefunden, sage ich immer. Und seitdem, die hat, ich will nicht sagen, anderen Menschen aus mir gemacht, aber sie hat unser und vor allem auch mein Leben extrem verändert.
Okay, wow, sehr, sehr cool. Und für alle, die den Podcast jetzt bei Spotify oder Apple hören, schaut mal auf YouTube rein, dann könnt ihr Pebbles sehen.
Ja, bei Pebbles lohnt sich die bildliche Auflösung immer. Ja, ja. Bei Spotify wird's oder sonst wo, wenn man es ohne Bild hört, in dem Fall dann nur, sage ich euch, die ist sehr süß.
Oh, absolut, absolut. Buschi, ich finde das so toll, dass du heute hier bist und das Allerbeste, muss ich sagen, finde ich ja echt unser Timing, dass wir uns heute hier treffen nach dem Champions-League-Spiel Bayern München gegen Real Madrid. Und da würde ich natürlich wahnsinnig gerne deine Meinung hören, vor allen Dingen zu einigen Personen. Und zu einer hast du heute Morgen ja schon einen Post gemacht, Vincent Kompany, den Trainer. Du hast gepostet, was ist das für ein geiler Typ? Was ist er für ein geiler Typ?
Ja, Vincent, Vincent, wie auch immer, Kompany, ist für mich die absolut große Überraschung der letzten Jahre im Profifußball. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern Europa, vielleicht sogar weltweit. Weil ich natürlich den Prozess verfolgt habe, wie die Bayern, ja, kann man das sagen, auf ihn gekommen sind. Also First Choice, erste Wahl war er, glaube ich, nicht. Und dann waren alle so ein bisschen skeptisch, wir Sportjournalistinnen und Sportjournalisten ganz sicher auch. Und eigentlich von Beginn an habe ich bewundert, wie ruhig und klar er wirkte. Ich meine, man muss immer sagen, wir können das nur bedingt beurteilen, weil wir nicht in der Kabine sind. Ein guter Coach, ein guter Trainer entscheidet sich für mich immer in der Kabine. Aber wenn ich sehe, wie die Bayern spielen und wie ruhig es auch, was die Spieler betrifft, rund um den FC Hollywood seit Kompany Trainer ist, das beeindruckt mich sehr. Und endgültig als Mensch, und das ist mir im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden, dass nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, die Protagonisten im Sport als Stars wahrgenommen werden, für mich ist immer die menschliche Komponente wichtig. Und was Kompany zur Causa Vinicius da, im Spiel oder nach dem Spiel gegen Benfica gesagt hat, wie er sich für einen ganz schwierigen Charakter, das weiß Kompany mit Sicherheit auch, Vinicius Junior ist vollkommen abgesehen von der Hautfarbe ganz sicher ein schwieriger Charakter in der Außenwirkung, weil der Zinnober, den der da oft veranstaltet, das ist schon, also wenn du Gegner bist, geht der schon gehörig auf den Sack. Und wie Kompany aber Dinge trennen kann und wie Kompany, also dieses Statement von Kompany zu Vinicius Junior nach dem Vorfall bei Benfica gegen Real, das fand ich so beeindruckend und das hat ihn für mich auf eine menschliche Ebene gehoben. Ich tue mich eigentlich schwer damit, Leute auf Podeste zu heben, aber da muss ich sagen, seitdem hat er für mich nochmal gewonnen. Als Trainer musst du ja nur schauen, wie die Bayern Fußball spielen. Dann weißt du, dass er offensichtlich sein Handwerk versteht.
Was mich total beeindruckt ist, Buschi, wir leben ja in so einer total wilden Welt. Ne? Mhm. Und wir reden ja hier in Tomorrow auch wahnsinnig viel immer über Leadership. Und wenn du dir anschaust, was haben wir gerade für krasse und absurde Leader in der Welt, ob du nun Donald Trump nimmst oder Putin nimmst, das ist so viel Wahnsinn. Mhm. Und dann hast du so einen neuen Typ Leader, Vincent Kompany, der so ganz, ganz anders ist. Und ich habe ihn so gestern beobachtet und ich habe mich so gefragt, was können eigentlich so CEOs, was können eigentlich Leader, was können eigentlich Unternehmer von ihm lernen? Was kann jeder lernen, der irgendwie Teams führen muss von ihm?
Also ich muss vorwegschicken, dass ich ihn leider persönlich noch nie getroffen habe. Das ist immer ganz wichtig, weil man kann auch, es gibt auch Leute, die wirken unglaublich toll ohne dass sie authentisch sind. Das kann man sich kaum vorstellen, weil es ist ja so eine beliebte Floskel, du musst authentisch sein, da bist du super. Du kannst super wirken, wenn du nicht authentisch bist. Das gibt's tatsächlich, es gibt so gnadenlos gute Schauspieler. Bei Company hoffe ich und glaube ich, dass er so ist, wie er wirkt. Und ja, was kann man von ihm lernen? Ich finde das immer extrem schwierig. Ich weiß, das ist dein Ritt. Und es gibt auch immer Teilaspekte bei erfolgreichen Menschen, die kann man als, nicht als Blaupause, finde ich, aber als Vorbild nehmen. Also diese, es gibt immer Aspekte, ob man ganze Menschen als Vorbild nehmen kann, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil eine Kopie ist immer schwächer als das Original. Aber von Company lernen heißt, glaube ich, sich selbst nicht so wichtig nehmen, spricht Frank Buschmann, der das früher sicherlich auch zu viel gemacht hat. Und jetzt spreche ich schon in der dritten Person von mir, das ist ganz schlecht. Also sage ich habe den Fehler früher bestimmt gemacht, dass ich mich zu wichtig genommen habe. Also ich glaube, das tut er wirklich nicht. Ich glaube, er hat genau verstanden, dass der Manager, wie man in England sagt, der Trainer, wie wir in Deutschland sagen, einfach ein weiterer Captain einer Mannschaft ist. Und indem er sich nicht so wichtig nimmt, stärkt er die anderen. Und er stärkt aber keinen Einzelnen an sich ausgesucht, sondern er stärkt die einzelnen Akteure fürs Kollektiv. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss dir allerdings sagen, dass ich glaube, da können Führungskräfte was von lernen, weil man sagen könnte, nimm dich selbst nicht so wichtig, schau aufs Team. Man kann aber auch erfolgreich sein, wenn man sich selbst wichtig nimmt und nicht so sehr aufs Team schaut, wenn man einfach brillante Ideen hat oder so. Aber es sind immer Teilaspekte, die kann man nehmen. Und wenn du, und da möchte ich wirklich nur kurz drüber sprechen, wenn du natürlich mit diesen Wahnsinnigen kommst, wie Donald Trump oder Putin oder Kim Jong-un in Nordkorea, die könnten vielleicht von Company lernen, aber das werden sie gar nicht wollen, weil die in ihrer eigenen Welt leben. Und dann muss man vielleicht auch noch sagen, der Beritt, in dem diese alten weißen Männer unterwegs sind, ist so viel komplexer als Fußball, als Sport. Da, ich will die nicht in Schutz nehmen, weil das liegt mir ganz fern. Aber da reden wir wirklich über zwei Paar Schuhe. Da bleibe ich lieber beim Sport.
Ja, super, super gerne. Aber ich finde, Sport hat so viel Blueprint für wirkliche Unternehmer, für Unternehmertum und natürlich eben auch für Leadership. Und du hast gerade schon den Anfang von Vincent Kompany angedeutet. Wie ist er zum FC Bayern gekommen? Da muss man ja einfach nochmal sich überlegen, wenn man ihn jetzt sieht, ist er so on top, vermutlich aktuell der beste Trainer der Welt. Aber vor ein paar Monaten wollte ihn noch niemand haben. Da war er in der Premier League, da war er abgestiegen, da war er eigentlich raus aus dem Business. Und er war ja nun wirklich, wirklich auch nicht beim FC Bayern eine Top-Choice. Aber das sagt ja auch, finde ich, korrigiere mich, sehr viel über Erfolg aus. Dass nämlich Erfolg nicht die naheliegendste Lösung ist, sondern dass man einfach vielleicht am Ende auch was riskieren muss.
Company ist das perfekte Beispiel dafür, dass der Weg nicht zumindest vordergründig immer total geradlinig sein muss. Wenn du in England bei einem vorsichtig ausgedrückten Mittelklasse Premier League Club startest und dann auch noch absteigst, dann ist das nicht die Visitenkarte, die du abgibst und die Bayern sagen, hurra, hurra. Und so war der Prozess ja offensichtlich auch. Aber es ist eben ein Beleg dafür, dass Erfolg und Leadership ein Weg sind. Oder aus einem, da sind wir bei diesem schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Es entsteht aus einem Weg. Und ich glaube, dass Company, das spricht sich übrigens immer so leicht, wenn man über so erfolgreiche Menschen spricht. Es gibt übrigens auch Menschen, die gehen diesen Weg, von denen hörst du nie wieder etwas. Das gehört zur Wahrheit übrigens auch dazu. Aber Company ist eins dieser Beispiele, wo man sieht, ich glaube, der hat sich nicht einmal verdreht, der hat sich nicht einmal verbogen, als der bei den Bayern plötzlich bei einem, das kann man ja schon durchaus sagen, Weltklub aufgeschlagen ist, hat er nicht gleich Hollywood gemacht und hoppla, hier komme ich, sondern er war ja ehrlich gesagt am Anfang auch für die Medienleute echt eine schwierige Figur, weil es wirkte gelinde gesagt so, als hätte er nicht so ganz viel Lust, sich mit der Presse zu beschäftigen. Warum? Weil er seine Aufgabe woanders sieht. Und dann, und das ist, finde ich, ganz spannend, ist er, ohne es bewusst zu machen, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, in diese Rolle reingewachsen. Das soll jetzt nicht oberlehrerhaft klingen, aber ich empfinde das so, dass er in die Rolle des Medienmannes, der, glaube ich, nie sein möchte, ich glaube, das wird nie passieren, aber in diese auch reingewachsen, mit der Rolle des Cheftrainers bei einem ganz großen Club. Das alles fällt ein bisschen leichter, weil Fußball ja 3 Euro ins Phrasenschwein ein Ergebnissport ist, wenn du Erfolg hast.
Du bist schon so lange dabei, Buschi. Überrascht es dich, dass ein Trainer, der in der Premier League abgestiegen ist, der in die zweite Liga eigentlich gehört hätte, dass der plötzlich 1,5 Jahre später on top weltweit ist, dass das so schnell geht?
Also ich jubel solche Leute nie ganz schnell in den Himmel, und das wäre jetzt immer noch ganz schnell, weil ich gehe da in anderen Zyklen voran, und ich würde auch nie einen Trainer, der vielleicht im ersten Schritt bei den Bayern scheitert, direkt in den Keller schicken. Ich würde, um Kompanie zu beurteilen, immer noch mal 2-3 Jahre abwarten. Dass er aber was kann, das hat er schon bewiesen. Ob er dann auch, das ist ja das Verrückte. Wenn wir über die ganz Großen sprechen, über Pep Guardiola, über Jürgen Klopp, über Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, für mich übrigens auch, obwohl er irgendwie ein komischer Vogel ist, Mourinho, Carlo Ancelotti, die würde ich nie hätte ich nie beurteilt nach 2 Jahren oder so, sondern das ist ja dann schon eine Ära, die geprägt haben. Das muss Kompanie noch beweisen. Und wir alle wissen, wie schnell das gehen kann. Manchmal reicht's ja schon, wenn sich 3 Leistungsträger verletzen, ein halbes Jahr ausfallen und plötzlich fehlen die Ergebnisse und weg, bums, bist du. Ich glaube, dass dieser Weg, da komme ich nochmal drauf zurück, schon eine Menge über ihn aussagt, und ich bin guter Dinge, dass der, wie lange bei Bayern, weiß ich nicht, aber eine ganz, ganz große Karriere vor sich hat. Ich glaube, Kompany, wenn er bei sich bleibt, und da bin ich mir ziemlich sicher, hat eine Trainerweltkarriere vor sich. Aber die hat er jetzt noch nicht erreicht. Dazu ist er zu frisch im Geschäft.
Okay, aber wenn die Champions League schon mal gewinnt, das hilft, oder?
Ja, dann ist es ein unfassbares Jahr der Bayern. Für mich übrigens auch wichtig, weil ich ein Sportliebhaber bin, dass sie, wenn sie es denn schaffen, dass sie die Champions League gewinnen, ist Wahnsinn. Und ich habe gerade gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport. Aber in was ich mich verliebt habe, oh Gott, alle, die Bayern nicht mögen, flippen jetzt aus, ist die Art und Weise, wie Bayern München unter Kompany Fußball spielt. Das macht er aber übrigens nicht allein. Hat er auch noch ein paar ganz gute Spieler an der Hand.
Wie würdest du den Stil beschreiben?
Mutig, offensiv und intensiv. Und damit, wenn das alles funktioniert, kann sie Champions League gewinnen.
Ich würde gerne nochmal dieses Thema Leadership nochmal vertiefen, weil ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, der Code zum Erfolg. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es einfach 115 Persönlichkeiten sind, die wirklich Karriere gemacht haben. Also ich sage immer, das sind keine Erfolgstheoretiker, sondern Erfolgspraktiker. Und Vincent Kompany ist ja nun Erfolgspraktiker. Auch da nochmal, wenn man so in unsere Zeit guckt, ganz, ganz unpolitisch, aber wir haben, ich sag mal, aktuellen Finanzminister Lars Klingbeil, der für einen Etat von 1 Billion verantwortlich ist und noch nie im Finanzbusiness gearbeitet hat. Und wenn er nicht eine politische Karriere hätte, würde er nicht mal Sparkassenfilialleiter werden können von seinem CV. Vincent Kompany ist anders. Er war ein Star als Fußballspieler, alleine bei Man City 250 Spiele. Ist das doch etwas, was vielleicht auch etwas über unsere Zeit sagt, Buschi, dass es auch Sinn macht, mal jemanden zu nehmen, der einfach schon gezeigt hat, dass das kann?
Ja, das ist immer von Vorteil. Und je größer die Rolle wird, die du ausfüllen musst, sei es für eine große Company, für ein großes Unternehmen, sei es für einen großen Club, sei es für die Regierung, desto sinniger ist es, dass, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, glaube ich, nicht unbedingt du selbst, in den Bereichen glaube ich nicht du selbst, wenn du Finanz- oder Wirtschaftsminister, was auch immer, oder Bundeskanzler werden willst, also bei Bundeskanzler ist es noch schwieriger, aber ich glaube nicht, dass du zwingend als Wirtschaftsminister aus der Wirtschaft kommen musst. Du musst nur die Stärke haben, ein Team um dich rumzubauen, dem du diese Expertise absolut zutraust. Und du musst, und das ist übrigens die Realität in der Politik, du musst es am Ende glaubwürdig verkaufen, und du musst den Kopf für Entscheidungen hinhalten. Und diese Entscheidung oder den Kopf für diese Entscheidungen hinzuhalten, hilft ungemein, wenn du Expertise um dich rum hast. Weil wir haben vorhin ganz kurz Trump und Putin gestreift. Da ist meiner Meinung nach keine Expertise drumrum, sondern da sind Bücklinge drumrum. Davor würde ich jeden, der erfolgreich in der Wirtschaft, in der Politik, im Sport sein will, warnen. Das mag mittelfristig funktionieren, eine reine Ich-AG zu sein, langfristig glaube ich in den seltensten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt Genies, die müssen auf nichts Rücksicht nehmen, die haben einfach die eine große Idee, da ist es auch egal, wie sie die verkaufen, die Welt springt drauf an. Aber die kannst du ja an ein, zwei Händen weltweit abzählen. Andere große Leute, die vielleicht in vorderster Reihe stehen, haben oft ganz, ganz starke Menschen hinter sich. Und ich glaube, das ist wichtig. Generell bin ich, nehmen wir jetzt mal das, wo ich eigentlich nur wirklich drüber reden kann. Ein bisschen kann ich über Politik auch reden, weil ich da sehr aktiv mal unterwegs war. Aber im Sport glaube ich wirklich zu wissen, wovon ich rede. Und da glaube ich tatsächlich, dass du, oder im Sportjournalismus, dass es hilft, wenn du im ich finde sogar, gehen wir mal Richtung Hochleistungssport unterwegs warst. Zum Beispiel, wenn du Reporter bist. Das Gefühl für ein Spiel, für ein Ereignis zu haben, ist immer einfacher und nachvollziehbarer, wenn du es ansatzweise mal erlebt hast. Und es ist was anderes, ob ich, wenn ich den jetzt reinmache und wir gewinnen, die Kiste Bier bezahlen muss in der Kreisliga, das ist auch geil und auch super, als wenn ich in der Champions League darum den Elfmeter schieße, ob wir in die nächste Runde kommen oder ins Finale, ins Halbfinale, wo auch immer hinkommen. Das ist ein Unterschied. Also ich weiß noch, dass ich das aus dem Bereich kenne. Ich war jetzt auch nicht Nationalspieler im Basketball und ich war nicht Bundesligaspieler, aber ich habe um den Aufstieg in die erste Liga und gegen den Abstieg in die dritte Liga gespielt. Und dann ging es darum, durchaus, wenn du einen letzten Wurf genommen hast, was passiert mit der Geschäftsstelle, weil im Basketball fließt die Kohle nicht so wie im Fußball. Und was passiert vielleicht mit dem Etat für die nächste Saison? Eine Liga drunter ist er wirklich Mickey-Maus-Etat und in der gleichen Liga bleibt er wesen und in der höheren Liga wird er ein bisschen höher. Und das macht man dann übrigens nicht nur fürs eigene Portemonnaie, weil so viel, wie gesagt, wurde nie gezahlt. Aber man macht das eben für eine Gemeinschaft, wo der Arsch einiger Leute daran hängt. Und deshalb hilft das natürlich. Aber vielleicht eins noch. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, Wolf Fuß ist der beste, auffälligste Fußballreporter. Ich weiß nicht, wie hoch Wolf Fuß jemals Fußball gespielt oder Sport gemacht hat. Ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, ist ja wirklich ein guter Mann, dass man das nicht zwingend gemacht haben muss. Also es gibt Sohne und Sohne. Generell bleibe ich trotzdem dabei, ich weiß, in welche Richtung du möchtest. Ja, aber ich rede echt lange am Stück, ne?
Ja, perfekt.
In welche Richtung du möchtest. Ich glaube, wenn wir über wenn wir über Unternehmen sprechen und erst recht, wenn wir über Politik sprechen, da ist es ganz wichtig, Visionen zu haben. Es ist ganz wichtig, Überzeugungen zu haben. Aber es ist auch ganz wichtig, ein gutes Team zu haben. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist was anderes, als wenn ich als Ich-AG, die ich im wahrsten Sinne des Wortes als Selbstständiger bin, ich entscheide heutzutage mal in allererster Linie für mich persönlich und nicht für andere Menschen. Das ist was ganz anderes. Aber wäre ich ein Unternehmen, hätte ich, und sei es nur in Anführungsstrichen 10 Leute, für die ich verantwortlich bin, würde ich mir über die ein oder andere Entscheidung, die ich heute treffe, noch 5-mal Gedanken machen, würde sagen, okay, den Job nehme ich doch noch, weil da hängt ja die kleine Firma dran. Heute, wenn ich kein gutes Gefühl habe, sage ich, go for it, but without me.
Aber dann lass uns genau darüber mal reden, über diese Ich-AG und natürlich immer über das Thema Teams. Und das ist ja auch auffällig, wenn wir nochmal über Company reden. Ich hatte ja Karl-Heinz Rummenigge im Podcast und der hatte gesagt, nach der Zeit mit Thomas Tuchel, das war so eine Zeit der Ego-Shooter, wie Karl-Heinz Rummenigge sagte. Und wenn man jetzt Vincent Company sieht, wie er agiert, was in Sachen Kommunikation ja total spannend ist, dass egal was passiert, er niemals einen seiner Spieler zerreißt.
Company hat, wenn wir den Vergleich zu Tuchel jetzt mal ziehen, da sicherlich den mir deutlich näheren Weg. Ich verstehe auch, wenn einem mal die Hutschnur platzt. Sagt man das? Hutschnur platzen? Keine Ahnung. Aber Company ich glaube, dass er seinen Spielern sehr deutlich sagt, wenn sie was falsch gemacht haben in seinen Augen, wenn sie nicht fürs Team agiert haben. Er macht das aber da, wo es hingehört. Er macht das in der Kabine. Er macht das nicht aus PR oder Öffentlichkeitsgeilheit vor irgendeinem Mikrofon. Und das ist der große Unterschied. Er hat sich da extrem gut unter Kontrolle. Ich glaube, Tuchel war auch alles andere als PR-geil. Das ist auch nicht sein Wesen. Aber Tuchel hat die Kontenance immer wieder verloren und hat dann, ich glaube, teilweise wirklich unbewusst und ungeschickt, wenn ich das so sagen darf, öffentlich agiert. Und ich weiß genau, was Karl-Heinz Rummenigge daran gestört hat. Und es war sicherlich auch nicht zuträglich, gerade beim Club wie dem FC Bayern München. Wobei, ob das, was Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge häufiger machen, immer so zuträglich ist, wenn man Ruhe im Club haben will, könnte man jetzt auch drüber diskutieren.
Aber ich finde das total spannend, dieses auch starke Reden, dieses starke Reden des eigenen Teams. Weil nochmal, wenn du jetzt auf Deutschland guckst, es gibt so viel, was wir in Deutschland auch gerade schlecht reden. Die Wirtschaft funktioniert nicht, viele Bereiche in der Industrie funktionieren nicht. Und wir sagen, oh Gott, ist alles so schwierig, funktioniert nicht. China ist so stark, Zölle in Amerika, bla bla bla. Tausend Gründe, warum wir nicht erfolgreich sein können. Und bei Company, so das Gegenbeispiel, egal auch wer verletzt ist, er steht da nie und jammert, ich brauche jetzt neue Spieler, wir müssen jetzt verpflichten, sondern egal wen er aufs Feld schickt, er gibt jedem das Gefühl von Stärke. Und da frage ich mich so, ob das einfach auch dieses ja neue und notwendige Leadership ist, was wir brauchen, um wirklich Erfolg zu haben.
Ja, Next Man Up Mentality, was ja in den USA auch immer wieder erwähnt wird. Es gehört halt nur zur Wahrheit auch dazu, du brauchst halt einfach das Personal. Du brauchst die Figuren, dass du Next Man Up oder Next Woman Up Mentality an den Tag legen kannst. Das dürfen wir dabei auch nicht ganz vergessen. Dennoch halte ich es für wichtig, dass du deinem Team, und jetzt können wir dann ruhig gerne wieder die Brücke schlagen, auch für Vorgesetzte, für Leader in anderen Bereichen, das Team stark zu reden, stark zu machen, ist wichtig, weil wenn du denen jeden Tag sagst, ihr seid eh alles Bratwürste, go home, dann wird das im Normalfall nicht funktionieren. Nur, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das so offen zugeben, weil es natürlich, wenn du in einer großen Verantwortung bist, vielleicht auch schwieriger ist. Ich sag's dir, wie es ist, eine Truppe stark zu reden, die aus lauter Gurken besteht, das würde mir schwerfallen. Und im Übrigen wären sie im Zweifel ja nur Gurken aus meiner Sicht. Aber ich könnte sie zumindest dann nicht stark reden, weil ich muss ja davon überzeugt sein. Und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich mag mittlerweile den Begriff Authentizität nicht mehr so gern, weil es ist ein bisschen ein Modebegriff geworden. Also jeder, der was auf sich hält, sagt, ja, du musst authentisch sein. Du musst glaubwürdig sein. Du musst, und jetzt kommt ein ganz schwieriger Punkt. Das ist jetzt Frank Buschmann Bibel. Wenn es irgendwie geht, musst du ehrlich sein. Aber das, in der Wirtschaft weiß ich es nicht genau. In der Politik weiß ich, dass es nicht funktionieren kann, wenn du ehrlich bist. Das liegt aber nicht an den Politikern. Das liegt an uns.
Wahnsinnig guter Punkt mit der Ehrlichkeit. Hilft es da nicht extrem, wenn du so eine krasse Karriere hast wie Vincent Kompany mit 200 Spielen, 250 Spielen bei Man City, Nationalmannschaft, Kapitän, und du stehst da, ich meine, der Typ ist 1,90 Meter, der steht da wie ein Schrank, hat immer, finde ich, vom Look, wir reden ja auch über Fashion, immer sehr reduziert, trägt nur Adidas Corporate Style, also alles, was der FC Bayern München Partner Adidas gerne sieht, er spinnt nicht rum mit irgendeiner Fashion. Und nach so einem Spiel wie jetzt gegen Real Madrid, ich meine, Buschi, wir leben in einer Zeit, wo sich jeder feiert und sagt auf Social Media, ich bin der Geist. Mhm. Ne? Dann sagt er auf die Frage, ja, wie er das jetzt feiert, ja, am liebsten im Bett, ich würde jetzt gern schlafen. Ne? So bescheiden, er könnte sagen, ich bin der geilste Trainer ever und ja, ich überlege auch, ob ich mal zu Real Madrid gehe oder Man City, ob ich der nächste Bundestrainer werden soll. Aber nein, so unfassbare Entspanntheit und vielleicht das, was du sagst, ist es vielleicht die Ehrlichkeit am Ende.
Das ist das, was ich an Kompany tatsächlich bewundere. Dass der so bescheiden ist, nee, falsch. Dass er so bescheiden wirkt, dass ich, ohne ihn persönlich zu kennen, bei all dem Hype, gerade um dieses Spiel, um dieses Rückspiel gegen Real Madrid, vorher wie nachher, dass ich ihm das wirklich glaube. Es gibt nicht viele Menschen, gerade in dem Business, was alles so öffentlich stattfindet, denen ich sowas glauben würde. Ich glaube dem Typen das. Und wenn du sagst, mir fällt das zum Beispiel gar nicht auf, welche Brand das jetzt ist, welche Klamotten der trägt. Und natürlich wird er auch wahrscheinlich die Verpflichtung haben, was ist es, Adidas tragen zu müssen. Aber selbst da wirkt er authentisch und ehrlich. Es wirkt tatsächlich so. Das sind, dann haben sie ihm halt genau die Klamotten dahingelegt, die zu ihm passen und die er gerne anzieht. Ob der sich da Gedanken, wirklich Gedanken drüber macht, dazu kenne ich ihn nicht gut genug, ob der so ein Fashion-Victim ist, keine Ahnung. Aber ja, auch das, es ist ja schon fast zu perfekt alles, ne? Weil irgendwie finde ich im Moment keinen Punkt, wo ich so, also doch, ich finde einen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er so gar keinen Bock hat, mit Reporterinnen und Reportern zu sprechen. Aber vielleicht sollten wir in unserer Branche uns dann auch mal Gedanken machen, woran das wohl liegen könnte.
Absolut. Aber auf jeden Fall ist er wirklich ja sehr seinem Stil treu geblieben. Ich meine, er rennt nicht um wie gestern Leonard Karl plötzlich in so einem pinkfarbenen Anzug. Hast du das gesehen mit pinkfarbenen Schuhen und Mützen?
Ja, aber soll ich dir was sagen, Tom? Scheiß der Köter drauf. Was Leonard Karl anhat, wenn er verletzt auf der Tribüne guckt, wie die Bayern spielen. Allein das, weißt du, du hast gerade gesagt, jetzt wo gerade auf Social Media jeder alles von sich preisgibt, der macht es noch nicht mal selbst, der Leonard Karl. Das machen wir schon von ganz alleine. Das ist da richtig reinen Gewissens, das ist jetzt auch ehrlich. Es ist mir scheißegal, was der anhat. Punkt.
Gutes Statement, Buschi. Wir wollen natürlich über deine Karriere reden, aber lass uns noch mal so ein paar Persönlichkeiten durchgehen. Wenn du jetzt gerade auf die Tribüne guckst, da war natürlich jetzt auch Julian Nagelsmann, Ex-Bayern-Trainer. Ich habe mich als erstes gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du bei Bayern München gefeuert wurdest und dann kommst du ins Stadion zurück und siehst so ein geiles, geiles Spiel und du sitzt da auf der Tribüne und denkst, hey, ich könnte eigentlich auch unten stehen und den Sieg feiern.
Nee, könnte er nicht. Julian Nagelsmann könnte da jetzt nicht stehen, weil Julian Nagelsmann hat seine, sagen wir mal, zumindest erste Episode mit den Bayern gehabt und hat auch seinen Teil, so wie alle anderen Beteiligten auch, dazu beigetragen, dass es keine so, also man kann ja nicht sagen, dass er erfolglos war, aber keine so erfolgreiche Zeit war und dass er eben nicht so dastand wie Kompanie. Das ist aber klar, weil er auch ein ganz anderer Mensch ist, ein ganz anderer Typ ist. Also das können wir auch abkürzen. Ich halte Julian Nagelsmann im Kern für einen fantastischen Fußballfachmann. Der Typ ist übrigens noch ein saujunger Kerl, das vergessen wir ganz gern immer. Und vielleicht hätte er, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, vielleicht hätte er da jemanden um sich rum gebraucht, der ihm zumindest in Teamführung, das traue ich mir zu, sagen zu können, und in Kombination mit Öffentlichkeitsarbeit hätte beratend zur Seite stehen können. Weil vielleicht führt er die Teams sogar ganz gut, aber wie er das dann öffentlich macht, weiß nicht, ob du auch noch über ihn als Nationaltrainer sprechen möchtest und nicht nur als ehemaligen Bayern-Trainer. Du kannst meiner Meinung nach absolut, darf ich das jetzt an dieser Stelle schon
alles,
mal machen?
Du darfst alles sagen, Buschi, das ist dein Podcast, sag, was du willst.
Du darfst absolut die Idee haben für die Fußball-Weltmeisterschaft mit Havertz als Neun, falscher Neun, wie auch immer, mit Woltemade dahinter oder aber als Havertz-Ersatz und über die Außen mit anderen Spielern zu kommen und Undav als wirklich als Joker einzuplanen. Das kannst du als Idee, wenn du eine bestimmte Vorstellung von dem Fußball hast, den du spielen lassen möchtest, haben. Und das kannst und solltest du auch den Beteiligten vermitteln. Du kannst aber nicht, wenn es, das ist ja auch manchmal eine Frage des Timings. Du kannst aber nicht, wenn es gerade so läuft, dass in einem Freundschaftsspiel der Undav vor heimischem Publikum mit einer riesen Diskussion ohnehin schon drumrum, weil manche Leute sagen, Havertz war lange verletzt, das dauert noch, Woltemade ist in einer Formkrise, Undav trifft und macht dann das Siegtor. Und du stellst dich als erstes im Interview nachher hin, auf Undav angesprochen und sagst, dass er im Grunde echt schlecht gespielt hat. So würde ich das nicht machen. Da sind wir übrigens dann auch schon wieder beim Thema Menschenführung, Teamführung. Das halte ich für nicht clever. Ich halte aber auch Undav nicht für clever, weil der um die Thematik weiß, wenn er auf seine verschmitzte, unfassbar sympathische Art aber doch so ein bisschen den Pfeil in den Rücken des Bundestrainers schießt, weil ja alle mitbekommen haben, dass Undav als Joker eingeplant ist, nochmal direkt zu sagen, naja, und vielleicht ändert sich meine Rolle ja noch. Unter anderen Umständen, mit weniger Bohai drumrum, würde ich genau das sagen, was viele andere auch angesprochen haben. Ist doch geil, wenn der UNDAF mehr will, als ihm zugedacht ist. Ich finde aber, und da spielt Nagelsmann und sein Mitteilungsbedürfnis eine große Rolle, diese sensible Thematik hätte ich nicht so früh, Monate vor dem Turnier, so in Stein gemeißelt und so öffentlich ausgetragen. Das ist meine persönliche Meinung. Für die Medien ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Und nochmal ganz kurz zurück zu der Geschichte, wie der das wohl empfunden hat. Er hat hoffentlich gesehen, dass Musiala kommt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er hat gesehen, dass er, wenn er gegen England spielt, mit auf Kane, das weiß er aber so auch, immer ein Auge werfen muss. Ich glaube, die Franzosen drohen ja tatsächlich relativ früh im Turnier. Dann weiß er ohnehin, was mit Olise auf ihn zukommen kann. Ja, es ist komplett verrückt alles. Ich glaube aber nicht, dass er da gesessen hat und gedacht hat, ah, das hätte ich auch gern erlebt. Das glaube ich nicht, weil er will ja seine Mannschaft prägen und das, was im Moment da unten auf dem Rasen rumläuft, das ist Kompanies Mannschaft, nicht Nagelsmanns.
Aber bitte, Buschi, warum macht er das? Warum hat er Dennis Undav so schlecht geredet? Ich meine, er muss doch auch seine Learnings haben. Er ist bei Bayern gefeuert worden. Er hat Berater, Sports 360, Volker Struth, Berater unter anderem von Toni Kroos. Ist schon seit vielen Jahren im Business einer der besten Berater der Welt. Wieso sagt er sowas über einen Spieler, der das Siegtor geschossen hat?
Da musst du ihn fragen. Ich habe keine Ahnung, warum Julian Nagelsmann das so gemacht hat. Ich glaube schon, dass ihn das ganze Thema nervt. Ich halte es sogar für möglich, in der Sekunde, als UNDAF das Tor macht, dass ihm kurz durch den Kopf geht, auch das noch. Warum halte ich das für möglich? Weil ich mich bestätigt gesehen habe, wie er dann anschließend im Interview war, Julian Nagelsmann. Das ist nicht schlau. Aber er ist ja nicht ganz unbeteiligt daran. Aber da müsstest du ihn tatsächlich selbst fragen. Hol ihn hier auf den Sessel und frag ihn. Ich kann das nicht sagen. Und da ist natürlich auch der Einfluss von jemandem wie Volker Struth dann nur begrenzt. Und ich meine, Nagelsmann, ich habe gesagt, er ist noch jung, aber ist ja ein erwachsener Mann. Da verlange ich ja eigentlich eh auch immer, dass sie mal im Großen und Ganzen wissen sollten, was für ein Gewicht ihre Worte haben. Der weiß ja, dass er Bundestrainer ist. Und der weiß ja, dass wir außer ihm noch 84 Millionen andere Bundestrainer haben. Da hat er, aber das Fass hat er im Grunde selbst aufgemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie aus der Nummer rauskommen.
Also erstmal natürlich Shoutout an Julian Nagelsmann, was Buschi sagt, du bist herzlich eingeladen hier in den Tomorrow Podcast.
Ich weiß nicht, ob er da auf mich hört, also, aber das, ja, das müsste man ihn wirklich selbst fragen.
Ist er der richtige Bundestrainer? Darf ich dich das fragen?
Ist Julian Nagelsmann der richtige Bundestrainer? Boah, das ist, also ich glaube nochmal, dass er ein absoluter Fußballfachmann ist. Ich glaube, dass ich die Antwort in 5 Jahren mit Ja beantworten würde, wenn er den ganzen Mist ausräumt, den er da gerade so ein bisschen mit aus der Taufe gehoben hat. Und wenn er die Nationalmannschaft, ich sag mal, so ins bei einem großen Turnier mal ins Halbfinale, Finale führt oder vielleicht sogar einen Titel gewinnt. Im Moment habe ich noch Fragezeichen, aber ich sag nicht, nein, das sage ich nicht. Ich guck mir das in aller Ruhe an.
Buschi, es ist kurz vor Weltmeisterschaft und du hast Fragezeichen, ob wir den richtigen Bundestrainer haben.
Ich habe Fragezeichen, weil ich wirklich ja absolut aus der Distanz und auch relativ emotionslos das Ganze betrachte. Emotionslos, weil ich ehrlich gesagt mit dem Konstrukt Fußballnationalmannschaft schon seit 2014 nicht mehr ganz so viel anfangen kann. Mir ist zu viel wichtig, was sehr wenig mit Fußball zu tun hat. Aber das lag nicht immer nur am Trainer, das lag am ganzen Umfeld, das lag am Präsidium. Ich fremdel damit ein bisschen. Ich hatte so die große Hoffnung 2024 bei dieser EM im eigenen Land. Übrigens lustigerweise durch die alte Tante Käthe wieder hervorgerufene Euphorie, die wieder entstanden ist. Man hatte wieder das Gefühl, da ist Spaß dabei, da ist wirklich eine Mannschaft auf dem Platz. Das war dann auch unter Nagelsmann, du bleibst hier, Pebbles, das war dann auch unter Nagelsmann so im Augenblick. Und das ist es eben, was ich nicht verstehe. Haben wir wieder diesen ganzen Wahnsinn drumrum, der diskutiert wird. Und das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Aber jetzt stelle ich dir mal eine Frage, Tom. Wer wäre denn aus deiner Sicht der perfekte Trainer für die deutsche Fußballnationalmannschaft? Jetzt sag nicht Kompany.
Das ist noch ein guter Punkt. Kompany natürlich, aber natürlich, es ist eine Person, die, glaube ich, zwei Jobs könnte. Könnte sowohl Bundeskanzler als auch Bundestrainer. Und jetzt rate mal,
wie ich mal. Da widerspreche ich energisch. Bundeskanzler, mach den Fehler nicht. Mach den, wirklich, und das tut mir jetzt echt leid, aber da muss ich ja was zwischen die Hörner geben. Pebbles, du auch, ne? Ja. Komm mal her zu mir.
Aber du weißt schon, über wen ich rede.
Pass auf, Kompany.
Nein, ich meine Jürgen Klopp.
Auch Kanzler?
Kanzler.
Nein.
Jürgen Klopp, Kanzler oder Bundestrainer.
Bleibe ich genau dabei, weil ich mich dagegen wehre, solche Dinge zu vergleichen. Nochmal, vergleich's meinetwegen mit einem erfolgreichen Firmen oder mit einem Firmenchef, der erfolgreich werden will. Der kann sich ganz viel von Jürgen Klopp abgucken. Mach es nicht, tu mir den Gefallen, mach es nicht für die großen weltpolitischen Themen. Und wenn du Bundeskanzler bist, dann bist du für Deutschland, klar. Manche würden jetzt wieder schreien, Deutschland zuerst, aber das funktioniert ja in einer globalen Welt nur, wenn das auch im Zusammenspiel mit anderen Mächten klappt. Lass uns nicht den Fehler machen, bitte ich wirklich inständigst drum, da zu sagen, jemand wie Jürgen Klopp, der Klopp würde dir übrigens direkt einen zwischen die Hörner geben, wenn du ihm das sagen würdest. Das finde ich gut.
Total, ich glaube nur einfach, wir brauchen Menschen, die auch einfach solche Motivationsmaschinen
da
sind.
Da bin ich ja bei dir, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hoffe, dass die Leute, die dir hier zuhören oder uns jetzt zuhören, das verstehen. Gerhard Schröder, da kriegen ja jetzt erstmal direkt alle Pickel und sagen, was ist mit dem passiert? Ich habe viele, viele Jahre sehr eng mit Gerhard Schröder zusammengearbeitet. Und das war ja eigentlich so ein Typ, ne? Das war so einer, der Dinge, ich bring's mal auf den Punkt, auch super gut verkaufen konnte. Damals haben viele Leute gesagt, in erster Linie Showman war. Ist übrigens der Showman, der die einschneidendsten Sozialreformen der letzten 70, 80 Jahre ins Rollen gebracht hat, mit der Agenda 2010. Das war so jemand. Jetzt guck dir, also nochmal, das, was heute ist, völlig außen vor. Wir nehmen nur mal die wirklich politische Karriere des Gerhard Schröder endend in einer legendären Elefantenrunde nach der verlorenen Bundestagswahl, vorgezogene Wahl 2005, dann würde man ja sagen, das ist genau der Typ. Der hat Leute mitnehmen können, teilweise sogar Leute, die gar nicht seiner politischen Couleur waren. Jetzt frag aber mal ganz viele im Nachhinein, ja, aber das war doch der ideale Mann. Dann sagen die, boah, was der alles für Fehler gemacht hat. In der Politik sind charismatische Typen hilfreich, absolut, aber nicht automatisch immer richtig. Sogar Donald Trump wird von vielen als charismatisch beschrieben. Gute Nacht, Marie.
Absolut, absolut. Mein Gefühl, aber wir wollen gar nicht politisch werden. Mein Gefühl ist einfach nur, es bräuchte mal einfach jemanden wie Jürgen Klopp in der Politik, der einfach Lust auch auf Politik macht.
Dass
man
einfach
versteht, das macht Spaß, ja. Politik zu machen. Man kann Dinge verändern.
Aber Tom, glaubst du, dass übrigens nicht nur in dieser Welt, aber erst recht in dieser Welt, Politik wirklich Spaß machen kann? Glaubst du das wirklich?
Aktuell nicht. Aber ich bin sicher, wenn du solche Typen hättest und Kloppo sagen würde, hey, ich bin an der Wahlurne, dann würden wir wahrscheinlich 80% Wahlbeteiligung haben.
So, nächster Gast. Zuerst Nagelsmann.
Ja, okay.
Und dann Klopp. Das musst du wirklich, es würde mich tatsächlich interessieren. Sprich mit Marc Kosicke, ja, genau, ich hätte jetzt fast Struth gesagt. Sprich mit Marc Kosicke, lots den Klopp hier hin und frag ihn das wäre spannend. Aber nochmal, wir dürfen uns das, also wirklich Ausstrahlung, Charakter, Authentizität, Ehrlichkeit, Liebe zu dem, was man tut, wir dürfen den Fehler nicht machen, uns das 1:1 in der Politik zu erträumen. Ich glaube, das ist ein toller Traum, den will ich dir gar nicht nehmen. Aber ich glaube, das geht echt nur ganz schwierig.
Guter Punkt. Dann lass uns thematisch noch einmal springen zu den Persönlichkeiten, die wir aktuell haben und die wir jetzt erlebt haben beim Spiel Bayern.
Du bringst mich hier dahin, dass ich die ganzen Persönlichkeiten hier bewerten soll. Das ist auch nicht so einfach für mich.
Okay, aber einer ist einfach und zwar Manuel Neuer.
Finde ich auch nicht einfach. Manuel Neuer zu bewerten, finde ich nicht einfach. Weder sportlich, doch sportlich zu bewerten, fällt mir einfach. Ist wahrscheinlich einer der besten drei Torhüter aller Zeiten. Also was heißt besten drei? Mir fällt Buffon noch ein. Und dann, ja, das sind für mich so die beiden, wo ich sagen würde, die haben mit ihrer Art und Weise, auf unterschiedliche Art und Weise, das Torwartspiel geprägt und über einen langen, sehr langen Zeitraum, also sportlich Manuel Neuer, ja, über jeden Zweifel erhaben, auch wenn im Rückspiel gegen Real Madrid aus dem 1 mit Sternchen Neuer, aus dem Hinspiel ein 3- Neuer geworden ist, ne? Also das gehört gerade beim Torwart auch dazu. Aber so was so seine Rolle, gerade auch dieses Theater gerade rund um die Fußballnationalmannschaft betrifft, das finde ich irgendwie nicht so korrekt, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt an ihm liegt oder an uns Betrachtern, an uns Medienleuten, dieses Theater, ob er jetzt doch nochmal die WM spielen sollte oder nicht, geht mir ganz schwer auf den Zeiger. Ich würde mir wünschen, ich habe das ja auch so verstanden, dass er aus der Fußballnationalmannschaft zurückgetreten ist. Jetzt höre ich immer und überall wieder, ja, er hat ja nicht glasklar Nein gesagt. Und was ist denn mit dem Verhältnis zwischen Nagelsmann und ihm? Also wenn er wirklich zurückgetreten ist und diese Diskussion beenden möchte und meiner Meinung nach auch der deutschen Fußballnationalmannschaft etwas Gutes tun möchte und auch dem Kollegen Olli Baumann, dann stellt er sich irgendwann mal vor die Kamera und sagt, Leute, wir brauchen über dieses Thema definitiv nicht mehr zu diskutieren. Ich werde nicht mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen. Warum tut er das eigentlich nicht so deutlich? Er wird dann, ich kann mir sehr gut vorstellen, was kommen wird. Und ich, sorry, Manuel Neuer, der soll das machen, wie er will. Aber wenn wir Ruhe haben wollen, müsste er das machen, was ich gerade angesprochen habe. Aber er wird wahrscheinlich sagen, ja, ich habe doch nie gesagt, dass ich nochmal spielen will. Anstatt zu sagen, nein, das Kapitel ist beendet. Und was macht dieses, ich habe ja nicht gesagt, dass ich, was macht es? Wir können ja, naja, mal noch über Clickbait und sowas sprechen. Neuer lässt WM-Zukunft offen. Bravo. Er kann das beenden und nur er. Oder Nagelsmann, der auch nicht rumeiert, sondern der auch ganz klar sagt, für mich ist das gar kein Thema mehr. Manuel ist zurückgetreten, er spielt in unseren Planungen absolut keine Rolle. Und wenn Baumann sich verletzt, ist es Nübel. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber Leute, es ist eine Fußball-Weltmeisterschaft, da muss doch der beste Torhüter spielen. Nochmal, ich habe das so verstanden, dass der beste Torhüter aus der Fußballnationalmannschaft zurückgetreten ist. Habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Aber warum macht das nicht? Warum sagt Manuel Neuer nicht, nein, ich komme definitiv nicht mit, für alle, die noch eine Frage haben, ich werde die WM nicht spielen. Warum sagt er das nicht?
Nächster Gastvorschlag für Tomorrow, Manuel Neuer. Auch da, ich kann dir das nicht beantworten, wenn ich jetzt mich auf die psychologische Ebene begeben würde, dann müsste man ins Kalkül ziehen, dass es eben doch noch nicht ganz für ihn beendet ist, dass er vielleicht doch sich wünscht, dass der Bundestrainer nochmal auf ihn zukommt, weil er eine Notlage sieht und sagt, Mensch Manuel, wir brauchen dich, du bist der beste Torhüter. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage, haben wir wirklich eine Notlage auf der Torhüterposition? Sehe ich nicht.
Wenn du Bundestrainer wärst, Buschi, würdest du ihn mitnehmen?
Nein. Nein, ich habe ja vorhin gesagt, frag mich nochmal, ob Julian Nagelsmann der richtige Bundestrainer ist in 5 Jahren. Ich finde, es ist auch gut, jetzt ist natürlich Olli Baumann da vielleicht auch schon zu alt und erstmal nur für dieses nächste große Turnier als Nummer 1 vorgesehen. Ich finde, wir haben gute junge Torhüter in Deutschland. Das war nie, das ist jetzt wieder so alter weißer Mann, aber das war nie eine Position, wo wir uns groß Gedanken machen müssten. Und ich meine, wenn ich jetzt Klugscheißer-Marie spielen wollte, würde ich einfach sagen, naja, was habt ihr alle nach Manuel Neuer geschrien, nach dem Hinspiel in Madrid, wie sieht's denn nach dem Rückspiel aus? Aber das wäre genauso unfair, wie das andere vorher überzogen gewesen wäre. Ich finde, wir müssen jetzt so langsam, da ich sowieso übrigens, Achtung, nicht dran glaube, dass die deutsche Mannschaft eine echte Titelchance hat, also wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir perspektivisch in die Richtung kommen, dass wir dann für die nächsten großen Turniere wieder einer der Top-Favoriten sind, für die kommende WM sind wir das meiner Meinung nach nicht, da sehe ich andere Mannschaften stärker.
Warum? Warum siehst du Deutschland nicht als Favorit oder als Titelkandidat?
Weil ich einfach glaube, oh Gott, ey, wollten wir nicht auch ein bisschen über
mich sprechen? Ja, klar, wir reden gleich über das.
Nein, ich find's ja spannend, weil ich einfach glaube, dass die Qualität bei anderen Mannschaften drüber ist, also besser ist. Also guck dir einfach mal die Franzosen an. Ich bin echt froh, dass Zidane noch nicht Trainer bei denen ist, weil ich glaube, dann würden sie noch eine andere Art von Fußball spielen. Nichts gegen Didier Deschamps und sie haben damit ja auch Titel gewonnen, aber ich finde immer, da ist noch so viel mehr möglich, wenn die mal offensiv von der Leine gelassen werden und dabei nicht hinten alles vergessen, dann sind die für mich neben Spanien der absolute Topfavorit. Spanien hat den Umbruch schon längst geschafft. Die haben viele unglaublich gute junge Spieler. Ich meine, jeder kennt Lamine Yamal, aber da rennen noch ein paar andere sehr, sehr gute rum. Und da ist dieser Prozess, den ich mir für die deutsche Nationalmannschaft wünschen würde, schon deutlich weiter. Auch da haben wir wieder ganz schön, wir haben viel über Bayern gegen Real gesprochen. Bayern, eine wirklich wunderbar funktionierende Einheit, ein funktionierendes Team. Und Real im Moment eher eine Ansammlung von individuell unglaublich talentierten Leuten. Das sehe ich bei Spanien und Frankreich ähnlich. Spanien auch mit riesen individuellem Talent. Lamine Yamal habe ich angesprochen, weil der immer überall genannt wird, aber auch als Kollektiv super gut. Und bei den Franzosen im Moment noch vor allem beeindruckend die individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Aber wenn da, ich glaube das einfach, wenn da jemand wie sie dann käme, der das noch in die richtige Form gießen würde, um Himmels Willen, da habe ich aber Angst. Ähnliches würde ich mir übrigens, oder hätte ich immer gedacht von den Engländern. Aber das ist war bei den letzten großen Turnieren zwar erfolgreich, waren im Finale, aber war schwierig anzuschauen. Also da denke ich auch immer, wenn die mal das komplett abrufen, was sie drauf haben, aber Tuchel tut sich da ja auch schwer. Ne? Also von daher, so, und dann kommen wir in den Bereich Argentinien. Da kann ich dir gar nicht so viel zum aktuellen Kader sagen. Ich denke, viele übliche Verdächtige werden wieder am Start sein. Aber wenn da der Vorhang aufgeht auf der großen Weltbühne beim großen Turnier, dann sind die immer da. Und das sind die Mannschaften, die ich im Vorhinein als wirklich stärker als die deutsche Fußballnationalmannschaft einschätze. Dann kommen immer noch ein, zwei dazu, die wir nicht auf der Rechnung haben. Und dann kommen Mannschaften wie Deutschland.
Wenn du über diese Superstars sprichst, wie ist dein Blick da drauf? Sind eigentlich einige auch so, ich sag mal, overhyped? Wenn man zum Beispiel jetzt auch einen Kylian Mbappé nimmt gestern oder einen Bellingham, dass sie am Ende dann doch nicht so ein Spiel gewinnen können. Und man muss ja sagen, Real Madrid war Champions League-Sieger, Seriensieger. Und dann haben sie für unfassbar viel Geld, rede es ja von 400 Millionen Euro Handgeld alleine für Mbappé, haben sie ihn von Paris abgeworben. Und was haben sie davon? Gar nichts. Sie werden nicht spanischer Meister, sie sind in der Champions League raus. Ist das overhyped?
Boah, es ist eine spannende Frage. Wann ist es overhyped? Wann ist es drüber? Wann ist es gerechtfertigt? Ich meine, am Ende, es hört kein Fußballromantiker gern, reden wir über ein Business und die holen Mbappé natürlich auch, um weiterhin sportlichen Erfolg zu haben, aber die verkaufen auch Trikots. Sie sind, ich meine, die Kontakte, die sie durch Kylian Mbappé in den Medien haben, das ist wahrscheinlich in Geld nicht aufzuwiegen. Übrigens liefert er ihnen auch viele Tore, er ist immer noch ein gnadenlos guter Fußballer. Und wenn du den mal starten siehst, wenn der lossprintet, das ist schon vom anderen Planeten. Und wir sind wieder beim Thema, gilt für jeden Club, auch für jeden großen Club. Und dein Lieblingsthema, dann eben meiner Meinung nach immer, wenn Menschen zusammenkommen und als Gruppe funktionieren sollen, dann muss die Teamchemie passen, und zwar nicht nur menschlich, sondern eben auch sportlich abgewogen. Und ich glaube, spätestens seit dieser Saison wissen sie bei Real Madrid, was wirklich dieses Duo Modric-Kroos für sie bedeutet hat. Und dann, das ist ja das Ungerechte, gerade im Sport, manchmal sind es diese Momente, die über große Titel entscheiden, das berühmt-berechtigte Momentum manchmal in einem einzelnen Spiel. Wir können da jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Was ist, wenn das Foul von Rüdiger gegen Stankovic, Stankovic? Was rede ich hier wieder? Also das Foul von Rüdiger im Mittelfeld. Wenn das abgepfiffen wird, fällt es 3-2 durch Mbappé nicht. Was passiert, wenn der Schiedsrichter dieses vermeintliche Fingerspitzengefühl hat und Kamavinga nicht gelb-rot gibt, was übrigens regeltechnisch komplett falsch gewesen wäre? Ist eine gelb-rote Karte. Spielt es auch keine Rolle, ob es die zweite gelbe ist. Und dann man dann sie vielleicht nicht zeigt. Es sind Kleinigkeiten oft, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und deshalb overrated, ja, wenn wir diese Zahlen hören, du sprichst von 400 Euro Handgeld, die ist vielleicht...
400 Millionen.
400, was habe ich gesagt?
400.
Ja, das wäre ein bisschen wenig. 400 Millionen Euro. Ja, das ist natürlich alles für Leute wie mich zumindest so weit weg von der Realität. Da sie aber nicht alle komplett bescheuert sind bei den großen Fußballclubs, wird es schon seine Berechtigung haben, dass die großen Kicker so viel Kohle verdienen. Darf ein Künstler, durfte ein Robbie Williams so viel Kohle verdienen oder Taylor Swift, darf die Milliardärin werden, weil sie gut singen kann und tolle Texte schreibt? Dürfen Schauspieler, die Top-Schauspieler, so viel Kohle verdienen? Durfte Thomas Gottschalk Millionen verdienen als Entertainer? Das liegt nicht an mir, das zu beurteilen.
Aber interessantes Bild, was du zeigst, dass es halt eben so viele Einzelkönner gibt, aber am Ende du eben, auch das zeigt wieder sehr viel über Leadership, am Ende brauchst du dann doch das Team. Und da ist mir gerade, wo du das gesagt hast, ist mir nochmal Xabi Alonso in den Sinn gekommen. Was eigentlich für ein Drama. Ich meine, der ist mit Leverkusen deutscher Meister geworden. Der hätte die Riesenchance gehabt, zu Bayern München zu gehen und wäre da wahrscheinlich über viele, viele Jahre gefeiert worden, hat sich dann für Real Madrid entschieden und ist dann einfach in so kurzer Zeit gefeuert worden. Und man muss ja sagen, auch, da reden wir auch gleich noch drüber, über Personal Branding, ja auch als Personal Brand dadurch extremst beschädigt worden. Ne? Kommst du den Königlichen, warst dein halbes Leben lang Königlicher und wirst dann nach ein paar Monaten vom Königshof gejagt. Das ist ja brutal.
Ich weiß gar nicht, ob Xabi Alonso so extrem beschädigt worden ist, weil wenn man sich jetzt dann auch mit dem Ausscheiden im Viertelfinale das mal alles anschaut bei Real, wenn man sich die wirklich unangenehmen und teilweise peinlichen Ausuferungen rund um Schiedsrichterentscheidungen, um Spielausgänge anschaut, wenn man sich hin und wieder mal das Verhalten von, sorry, Toni Rüdiger oder auch Vinicius Junior anschaut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in diesem Umfeld ein doch eher furztrockener, aber kerzengerader Xabi Alonso an seine Grenzen gestoßen ist. Und er hat einfach noch nicht diesen, und ich sage jetzt bewusst, Trainernamen und diese Trainerautorität gehabt oder ausgestrahlt für diese Einzelkönner. Und da könnten wir jetzt auch drüber diskutieren, ob das vielleicht, dann hast du noch mit Perez einen Exzentriker als Präsidenten, ob das vielleicht einfach ein paar Jahre zu früh war. Weil das ist mal was komplett anderes als bei Bayer Leverkusen. Dass der Mann ein fantastischer Fußballtrainer ist, das haben wir gesehen. Also der geht ungeschlagen durch eine Bundesliga-Saison. Das, was sich alle gewünscht haben, den Bayern mal die Stirn zu zeigen, gelingt Xabi Alonso. Dabei spielen die auch noch einen fantastischen Fußball. Also der Mann hat Ahnung vom Fußball und der kann auch mit Spielern umgehen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt. Manchmal muss es dann auch passen, da muss dann der Moment passen. Ich glaube, man kann das nicht immer rational begründen. Ein 5 bis 10 Jahre älterer Xabi Alonso mit noch 2, 3 Titeln mehr auf der Visitenkarte hätte auch, das ist alles wieder, wir legen nicht in Konjunktiv, also ist hypothetisch, aber hätte dann auch mit diesen Diven bei Real Madrid besser umgehen können. Also was heißt, ich sage ja noch nicht mal, dass er falsch damit umgegangen ist, aber ich glaube, dass noch zu viel auf diese Diven gehört wurde und zu wenig der Weg von und mit Xabi Alonso gegangen wurde.
Okay. Buschi, lass uns noch 3 Fragen machen und dann das Kapitel Bayern München, Real Madrid abhaken, um das noch zu verstehen. Overhyped und wer ist wirklich gut? Michael Olise, Bayern München. Wenn man sieht, wie bescheiden der auftritt und was der für krasse Tore macht, jetzt beim Spiel gegen Real Madrid wieder Man of the Match geworden. Deine Einschätzung, ist er einer für einen Ballon d'Or? Ist er besser als Mbappé? Ist er besser als Bellingham?
Michael Olise, the sky is the limit, so wirkt das im Moment. Und wenn die Bayern die Champions League gewinnen, dann ist er für mich der Top-Anwärter auf den Ballon d'Or. Jetzt muss ich wieder dazu sagen, ich bin kein Fan von diesen Auszeichnungen, weil ich habe immer noch nicht begriffen, wer da warum wirklich wählt und wählen darf, nach welchen Kriterien die wirklich gehen. Ich kann dir nur meine sagen. Meine ist, dass ich immer drauf schaue, was für Qualitäten auf dem Platz, außerhalb des Platzes hat ein Spieler. Was außer puren Assists und Toren gibt da einer Mannschaft noch? Ja, und wie erfolgreich ist am Ende die Mannschaft? Das heißt, er wird deutscher Meister mit den Bayern. Kann mir auch gut vorstellen, dass sie den Pokal holen. Bei der Champions League wage ich mich wirklich keine Prognose zu geben, weil PSG, die sind wieder zum richtigen Zeitpunkt Top of the Pops, das wird schwierig für die Bayern. Aber wenn sie das auch rocken und die Champions League gewinnen, dann fällt es mir schwer, mir irgendjemand anders zu überlegen, der den Ballon d'Or gewinnen sollte. Die Art und Weise, wie er Fußball spielt, es macht einfach Spaß. Sind wir, ne, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie viel ist ein einzelner Fußballer wert? Von der Kohle jetzt mal ganz abgesehen, wo ziehen wir da welche Grenze? Aber wegen eines solchen Spielers geht man ins Stadion. Also da geht man dann nach Hause und wenn man sagt, boah, war das ein geiler Kick, dann gehört übrigens auch das 4:3 von Olise dazu, wie er das macht, wo er eigentlich schon gerannt ist wie ein Gaul. Und dann macht er noch so ein Tor. Das sind Momente, also ich war nicht im Stadion bei dem Spiel, aber ich habe es mir zu Hause angeguckt und habe fast auf der Couch gestanden. Und nochmal, ich bin weder Bayern-Fan noch Real-Fan noch Bayern-Hasser oder Real-Hasser. Ich bin Sport-Fan, ein ganz geiler Typ. Bei dem, wie er sich sonst so gibt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber da bin ich auch ein alter weißer Mann und er ist ein junger Kerl. Als er dann diese Ehrung zum Man of the Match bekommen hat, das wirkte eher, wenn ich es positiv auslege, so ein bisschen, das ist mir fast unangenehm, es geht doch um den Erfolg der Mannschaft. Wenn ich es negativ auslege, das war irgendwie so ein bisschen rotzlöffelig, wie wir früher gesagt hätten, kann ich nicht bewerten. Ob er eher manchmal noch etwas unsicher ist oder ob er einer von den ganz Coolen sein möchte, ist mir aber ehrlich gesagt unterm Strich auch egal, weil bei dem überwiegt für mich alles. Der macht so viel Freude. Ich habe ihn jetzt auch in dieser Saison freitagsabends bei Sky ein paar Mal kommentieren dürfen. Da geht man automatisch immer mit der Stimme hoch, weil immer was passiert, wenn er am Ball ist. Das hat übrigens Real in der ersten Halbzeit gestern super gut verteidigt. Da wäre meine Stimme nie hochgegangen, aber eben nur in der ersten Halbzeit.
Was ich total gerne mal sehen würde, ist, Wuschi, du musst mal zu Hause bei dir eine Kamera aufstellen. Wenn du ein Spiel guckst und du stehst auf deiner Couch und schaust das Spiel, das würde ich gerne mal sehen.
Ich glaube, ich bin da ganz ähnlich wie jeder Nicht-Vereinsfan, weil ich glaube, die sehen so ein Spiel nochmal ganz anders. Ich glaube, ich bin da genauso, wie ich mich ja auch selbst immer beschreibe, wie ein absoluter Sportfan. Und wenn was Geiles passiert, gehe ich komplett aus dem Sattel. So habe ich das ja auch als Kommentator immer gehandhabt. Das war nicht immer, also gerade in den ersten 5 bis 10 Jahren, nicht immer hochgradig professionell. Ist mir ja auch oft vorgeworfen worden. Aber es war immer wirklich aus vollem Herzen heraus. Und wie gesagt, ich nehme da jetzt mal dieses 4-3, was er da gegen Real gemacht hat im Rückspiel. Wenn dann Olise sowas abliefert, dann bin ich einfach nur Sportfan. Da musst du auch keine Kamera aufstellen. Will ich auch nicht, meine Privatsphäre. Aber die Leute müssen sich das einfach so vorstellen, wie ich ein Basketball-Europameisterschaftsfinale Deutschland gegen die Türkei kommentiert habe. Einfach mit Enthusiasmus. Aber nicht, weil ich finde, man muss sehen, wie ich mich da benehme, sondern weil ich empfinde, was da auf dem Rasen oder in der Halle passiert.
Noch 2 Fragen zum Spiel.
Du lässt aber nicht locker, ne? Du musst aber eine Sonderfolge machen, Bayern gegen Real. Und dann machen wir noch die normale.
Wir werden eine Doppelfolge draus machen, habe ich mir gerade überlegt. Wir machen eine Folge Buschi über Bayern und Real und Company und was man über Leadership lernen kann. Und dann machen wir gleich deine Karriere und deinen Code zum Erfolg. Musiala. Muss er mit zur WM, ja oder nein? Oli Kahn hat gesagt, er sollte sogar vielleicht drauf verzichten.
Das war eine wirklich viel diskutierte Aussage von Oliver Kahn, dass er sich vorstellen könnte, ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus, das genaue Zitat habe ich nicht und ich glaube, was ich gelesen habe, war arg verkürzt. Aber es erschien so, als hätte Oliver Kahn gesagt, es wäre besser für Jamal Musiala, wenn er nicht mit zur WM fährt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen ist. Heute könnte man vielleicht darüber diskutieren. Selbst da würde ich aber, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, soll Jamal Musiala mit zur WM oder nicht? Ich würde auch heute schon sagen, immer unter der Voraussetzung, da kommt nicht wieder irgendwie ein Rückfall, was die Verletzung betrifft. Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir brauchen den für die letzte halbe Stunde in Spielen, wo wir einfach noch ein spielerisches Element brauchen und da kann er uns was geben. Aber wir reden ja über eine Fußball-WM, die Anfang Mitte Juni in den USA, Kanada und Mexiko startet. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, warum da nicht weiter Fortschritte, was den Genesungsprozess, der ja ehrlich gesagt schon abgeschlossen ist, es geht ja nur darum, wieder zu 100% spielfertig zu werden. Also da sehe ich überhaupt keinen Grund zu sagen, wäre vielleicht besser für ihn, nicht mit zur WM zu fahren. Aber nochmal, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir da alle nicht auch so ein bisschen diesem Clickbait wieder aufgesessen sind. Ein Teil einer Aussage von Oliver Kahn, das wird dann allen anderen vorgeschmissen, die schnappen alle zu und dann haben wir eine Riesendiskussion. Ich kann mir kaum einen Fußballexperten in Deutschland vorstellen, der, wenn wir auf das schauen, was ich gerade gesagt habe, sagen würde, nee, also Musiala, es wäre schon besser, wenn er zu Hause bleibt. Ich glaube sogar, so wie ich die Entwicklung jetzt in den letzten Spielen gesehen habe, dass wir sogar dankbar sein werden, wenn der wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen Curaçao schon soweit ist, ich glaube ehrlich gesagt, ja, der wird in der Startelf stehen und er wird ein wichtiger Bestandteil einer deutschen Fußballnationalmannschaft sein, die übrigens solche Spieler wie ihn auch braucht. Ganz so viele davon haben wir nicht. Also ich sehe gar keinen Grund, Stand jetzt, Jamal Musiala zu raten, nicht zur Fußballweltmeisterschaft zu fahren. Ich glaube aber ehrlich gesagt, der Oliver Kahn beobachtet das auch gerade ganz genau und wird irgendwann gerade rücken, was er gemeint hat.
Okay, können wir ihn auch fragen, können wir ihn auch einladen hier zu
Tomorrow? Der würde, glaube ich, ich glaube, der wird kommen. Okay. Ich glaube tatsächlich gerade diese Verknüpfung, die du oft ziehst, aus dem Sportbereich in Richtung Management, das ist ja auch ein großes Thema für ihn. Ich meine, er war da ja bei den Bayern auch tätig. Also ich glaube, den kriegst du hier hin, das kann ich mir gut vorstellen. Der hätte da richtig Spaß dran, auch diese Verbindungen immer wieder mal zu ziehen.
Sehr cool, Shoutout an dich, Olli Kahn. Hier, das kann dein Platz sein beim Tomorrow Podcast, du bist herzlich eingeladen. Erfolg, Management, Leadership, wir reden so viel über Erfolg und wir reden aber auch immer gerne, wenn wir auf Bühnen sind und in LinkedIn-Posts und so weiter über Scheitern. Diese Szene gestern, als ich das gesehen habe mit Manuel Neuer, wie er diesen Fehler macht und nach 36 Sekunden einfach den Ball aus dem Nichts in die Füße eines Spielers von Real Madrid schiebt. Und der
Arda Güler. Ja. Und darf ich da noch ganz kurz zwischen was sagen? Ja. Dann kannst du die Frage zu Ende stellen. Ich bin ja immer Arda Güler. Da wird jetzt jeder sagen, ja, da sagen wir ja auch alle, ein Riesenbock von Manuel Neuer. Und wie der diesen Ball, der Bursche ist übrigens noch saujung, wie der diesen Ball in diesem so wichtigen Spiel, was die Handlungsschnelligkeit und die Schusstechnik betrifft, direkt da reinmacht. Guck dir mal in Ruhe die Slow-Mo an, wo nur der Ball zu sehen ist, die Flugkurve des Balles. Das ist übrigens ganz, ganz großes Kino. Das möchte ich nur einschieben, weil wir jetzt ja noch darüber sprechen. Ich ahne, in welche Richtung die Frage gleich weitergeht. Manuel Neuer und wie geht man mit so einem Fehler um? Aber Arda Güler, das war absolute Weltklasse, wie er den Bock ausnutzt. Es geht ein bisschen unter.
Absolut.
Jetzt die Frage zu.
Ja, aber gut, dass du den Punkt machst, dass du es erwähnst. Ja, dieses Scheitern. Wir sagen immer, so leicht scheitern gehört dazu. Mhm. Und ich fand das gestern total spannend, Manuel Neuer auch zu beobachten, wie er selbst mit dem Scheitern umgegangen ist, wie er mehrfach so Luft geholt hat, wie du gemerkt hast, er versucht, sich so aufzubauen. Wie geht man mit so einem Scheitern um?
Ich finde, da ist es tatsächlich schwierig, diese Blaupausen zu suchen. Weil das tatsächlich natürlich von der Persönlichkeit und dem Charakter eines Menschen abhängt. Und wir können das relativ einfach machen und können sagen, okay, Manuel Neuer ist ein perfektes Beispiel dafür, der geht sensationell mit Rückschlägen um und wahrscheinlich würde man jetzt sagen, am meisten lernt man im Misserfolg. Und Misserfolg ist übrigens nicht immer ein verlorenes Fußballspiel. Misserfolg kann so ein Fehler sein. Misserfolg kann eine schwere Verletzung sein. Das ist für mich, vielleicht sagen wir weniger Misserfolg, sondern Rückschläge. Und daraus lernst du ja, auch da bin ich ja jetzt überraschenderweise nicht der Erste, der das feststellt, daraus lernst du ja hoffentlich viel, viel mehr aus den großen Triumphen. Der nächste Spruch wäre ja, größten Fehler machst du im größten Erfolg. Und ich glaube, dass Manuel Neuer für sich persönlich immer den richtigen Weg gefunden hat, nicht zu viel, um das zu geben, was andere aus deinem Fehler und aus deinem, nenn es ruhig mal, Scheitern machen. Sondern er hat das für sich eingeordnet und für sich verarbeitet, bearbeitet. Und wenn überhaupt ich einen generellen Tipp geben sollte, nun bin ich aber in nichts, was ich tue, so herausragend wie Manuel Neuer in dem, was er tut, aber dann würde ich sagen, versuch mit diesen Rückschlägen auf deine Art und Weise umzugehen. Versuch auf keinen Fall auf ungefragte Ratschläge zu hören, weil da gibt's ja ganz viele, die immer wissen, wie du es machen solltest. Aber such dir wenige Vertraute. Vertraut drückt schon alles aus, was ich sagen möchte. Such dir Leute, auf deren Meinung du wirklich was gibst und hol dir deren Rat. Weil, wie gesagt, alles immer allein mit sich selbst auszumachen, halte ich auch für schwierig. Obschon du am Ende ja für dich verantwortlich bist und deine Entscheidungen triffst. Für so ein Spiel, ich finde schon, dass man ihm gestern im Verlauf der Partie in beide Richtungen angemerkt hat, dass das was mit ihm gemacht hat. Ich finde ja auch, dass der, ist jetzt wieder dünnes Eis, aber du wolltest über dieses Spiel und über die Protagonisten so viel sprechen. Ich finde auch, dass der Freistoß von Güler, also in Madrid in der Form vom Hinspiel, hätte Manuel Neuer den gehalten. Weil der nicht oben in den Knick einschlägt. Der ist scharf, der ist fantastisch getreten wieder von Arda Güler. Der, hypothetisch, ne, wir sind ja alle immer schlau, ne, im Konjunktiv wissen wir alles. Aber ich traue mich zu sagen, dass Manuel Neuer in der Form vom Hinspiel diesen Freistoß gehalten hätte. Und ich glaube auch, denke mal, dass er das öffentlich nicht sagen würde und eher sagen würde, ja, du hast nie im Kasten gestanden, du hast überhaupt keine Ahnung. Und ich glaube, intern wird er vielleicht sagen, ja, an einem richtig guten Tag fische ich das Ding raus. Egal. Das habe ich gemerkt, dass er nicht verunsichert komplett wirkte. Aber er hat, ich glaube, das war zu Beginn der zweiten Halbzeit, dann einen mit so einem typischen neuer Reflex gehalten. Und da hatte ich den Eindruck, okay, jetzt kommt es wieder zurück, dieses Neuergehen. Und dann siehst du mal, wie innerhalb eines Spiels es sogar möglich ist, mit so einem miesen Start umzugehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, alleine hätte er das nicht biegen können. Und wir sind wieder beim Thema. Es ist die Mannschaft, die ihn dann trägt. Wie? Und das ist das Geile am Sport. Und mach daraus, was du willst. Und alle, die jetzt gucken und zuhören, die für Firmen, für Menschen verantwortlich sind, mach daraus, was er wollt. Aber mal ist es der Einzelne, der das ganze Team mitzieht. Und dieser herausragende Einzelne, der braucht aber hin und wieder, weil man eben von Menschen spricht und nicht von irgendwelchen Maschinen, braucht er die Mannschaft, die ihm hilft, Fehler auszubügeln. Und das war gestern der Fall. Und wenn du, nimm das als Blaupause, wenn du die Bedeutung eines Stars, eines herausragenden Spielers, Rummenigge hat gesagt, die wichtigste Verpflichtung überhaupt der letzten 50 Jahre bei Bayern war Manuel Neuer. Nimm das. In einem Spiel belegt er genau das, weil er dir den Sieg in Madrid rettet. Und eine Woche später schießt er mindestens einen dicken Bock und vielleicht geben wir ihm anderthalb Tore auf seine Kappe. Und die Mannschaft zieht ihn mit. Und sie stehen zusammen im Halbfinale. Nehmt das für eure Unternehmen. Nehmt das vielleicht für eure Führung von besonderen Künstlern, die jeder braucht, und den Arbeitern, die jeder braucht. Die übrigens fehlen manchmal bei Real Madrid. Die haben ganz viele Künstler. Früher haben wir gesagt, heute darf man das wahrscheinlich nicht mehr. Zu viele Häuptlinge sind nicht gut, du brauchst auch ein paar Indianer. Ich nehme das jetzt mal, das ist überraschenderweise überhaupt nicht rassistisch gemeint, sondern du brauchst nicht nur Anführer, du brauchst auch ein paar, die Arbeit machen. Also nicht heißt, dass jeder Anführer ein fauler Sack ist.
Tolles Learning. Was ich so krass finde, ist dabei, wir leben ja so in Zeiten von künstlicher Intelligenz und dass du damit natürlich alles so perfektionieren kannst und dann hast du so einen Manuel Neuer, einen der besten Torhüter der Welt, der in Madrid zeigt, was er Außergewöhnliches, Überragendes kann, und selbst auf diesem Level, und du weißt ja, er weiß ja, dieses Spiel, Rückspiel ist so extremst wichtig, da geht es um alles, er ist ein super Profi, er ist sharp, er ist konzentriert, er hat Fokus, und selbst ihm gelingt es nicht, sich auf 100% scharf zu stellen, dass er eben diesen, wie er es selbst genannt hat, diesen Schweinepass macht. Ich finde das so krass zu sehen, dass du auf diesem Level trotzdem auch immer noch, wie wollen wir es nennen, Blackouts haben kannst.
Das ist nicht nur krass, Tom, das ist schön. Das unterscheidet uns von KI. Das nennt man Emotion, das nennt man Verletzlichkeit. Manche verwechseln das ja überraschenderweise mit Schwäche. In der Verletzlichkeit zeigt sich die größte Stärke von Menschen. Und da unterscheiden sich Menschen von künstlichen Dingen. Und dafür ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Man muss halt nur wissen, das geht nicht immer gut aus. Und das, was wir dann oft daraus machen, da kommt dann die böse Seite der Menschen raus. Man stelle sich mal vor, die Bayern verlieren das gestern mit 2 Toren Differenz, was wenn es ganz blöd gelaufen wäre, auch hätte passieren können. Dann hätte ich nicht die Häme mancher in Richtung Manuel Neuer hören wollen. Die, die es nicht mit den Bayern halten, die die Diskussion um die Fußballnationalmannschaft gerade irgendwie als befremdlich empfinden. Das ist dann auch Teil des Business. Und das zeigt umso mehr seine Stärke, wie er dann eben immer wieder in der Lage ist, aus solchen Tälern auch wieder rauszukrabbeln.
Wow, tolles Schlusswort, Buschi. Tolles Schlusswort für den ersten Teil. Danke für diese wirklich grandiose Analyse und was wir da lernen können vom Sport für Leadership, fürs Management. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Teil und reden über das Wichtigste, nämlich dein Code zum Erfolg. Shoutout an die Tomorrow Community. Morgen geht's weiter mit Buschi und seinem Code zum Erfolg. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Soweit der erste Teil. Und morgen geht's dann weiter mit Buschi Buschmann und seiner unfassbaren Karriere. Er spricht über seine Zeit mit Stefan Raab, was er denkt über Olli Pocher und warum er weiß, dass sich kaum noch jemand traut, in Deutschland seine Meinung zu sagen. Buschi Buschmann, das kann ich euch versprechen, hält sich aber nicht zurück. Ungefiltert, unzensiert. Du wirst morgen Sätze hören, die nur ein Buschi bringt. Sätze wie: Die Mutter von Dummheit ist immer schwanger. Die Mutter von Dummheit ist immer schwanger. Du kannst immer drüber nachdenken, was das bedeutet. Die Antwort gibt es morgen in Tomorrow und im Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.